ARD.
Ich bin 2-3 Jahre damit beschäftigt, alle Recherchen vom Buch zu machen. Manchmal ist es auch so, dass das Recherchieren die Lösung ist von einer Szene, wo man nicht rauskommt. Aber man muss auch wissen, wann muss ich hier aufhören und wann ist eigentlich das immer weiter Recherchieren nur da, weil ich noch nicht mit Schreiben anfangen will.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Anne-Dore Krohn.
Orte und Worte geht ja immer an Romanschauplätze oder an Orte der Inspiration oder auch an die Werkbank von Autorinnen und Autoren. Und jetzt hat Raya Srutas über Großwildjagd geschrieben. Und Stefan, ich bin echt gespannt, wo du dich mit ihr getroffen hast.
Also, sie war ja gerade in Berlin zu einer Lesung und ich habe mich gefragt, wo findet man eigentlich hier in der Stadt die Big Five, also zum Beispiel Nashörner? Na, was denkst du, wo wir uns getroffen haben?
Ich überlege gerade, entweder im Lego-Store, weil es da wahrscheinlich auch die Tiere gibt, oder, wenn wir schon am Townziehen sind, im Zoo.
Bingo, genau so war es und sie hatte da auch sofort Lust drauf und so sind wir dann an Giraffen, Elefanten und Nashörnern vorbeispaziert und wir haben dabei über Tiere, das Töten von Tieren und auch das Schreiben natürlich gesprochen und ich bin dann nach dem Gespräch noch ein bisschen da geblieben. Die Gehege im Raubtierhaus, die sind jetzt so, dass man ganz nah ran kann. Da habe ich auch ein paar schöne Fotos von fressenden Löwen und Tigern und sowas gemacht.
Ja, Raya Srutas, diese flämische Autorin, die ist ja super gut weggekommen mit ihrem Roman Trophäe. Ich habe den auch gelesen, ich fand ihn grandios. Worum geht es?
Ja, es geht um den US-Finanzjongleur Hunter White, der aus einer Jägerdynastie stammt und der will seine Big Five voll machen. Er will ein Nashorn jagen, doch Wilderer kommen ihm zuvor und so macht ihm sein Freund und Safari-Organisator von Heeren ein verstörendes Angebot, ob er schon mal von den Big Six gehört hätte, kurzum Menschenjagd. Es kommt dann zu einem ziemlich perversen Deal mit den Eingeborenen. Einer wird Beute, ein anderer darf mit dem Safari-Geld in den USA studieren. Ein ziemlich verstörendes Buch, das Artenschutz, Jagd, Reservate und Kolonialismus zusammendenkt. Das Ganze erdacht mit Hilfe von Internetrecherche und YouTube-Videos. Und das glaubt man kaum. Es ist so sinnlich geschrieben, als wäre Raya Srutas von Kindesbeinen an immer schon in Afrika gewesen, vertraut mit dem Kontinent. Das Buch ist auch Kapitalismuskritik. Es ist Kritik am kolonialen Blick der Weißen. Aber es ist eben auch eine Versuchsanordnung, ein Experiment. Wie weit sind wir bereit zu gehen, wir vermeintlich Zivilisierten? Die Antwort des Buchs verstörend weit.
Ja, die Gesetze des Dschungels sind ja sprichwörtlich. Wir hören jetzt Raya Srutas und Stefan auf den Spuren der Big Five im Berliner Zoo.
Komm, jetzt schon.
Hallo. So, wo gehen wir denn hin?
Nashorn finde ich eigentlich prima und vielleicht am Ende mal bei den Okapi vorbei.
Nashorn ist die Frage. Nashorn da.
Und hier ist das Elefantenhaus.
Wir sind jetzt hier, also gehen wir hier lang. Gehst du gerne in den Zoo?
Also ich denke, als Kind war ich sehr gerne in der Zoo, weil ich mir gerne so angeguckt habe, wie die bewegen und wie die sich zueinander verhalten. Und man konnte es eigentlich ziemlich gut sehen. Und man musste mit diesen Tieren auch nicht reden. Und dieser Tage ist es auch so, dass die so ein bisschen weiter laufen können und so. Wenn ich klein war, waren die immer in ganz kleinen Käfig eingesperrt. Das fand ich schrecklich traurig. Es gab in Antwerpen so einen Geopard, der wirklich auf so eine kleine Überfläche eingesperrt war, dass er immer wieder hin und her gelaufen hat. Und da wollte ich nie weg, weil ich den irgendwo immer trösten wollte.
Also ich habe eine Beziehung zu Tieren über meine Großeltern in Ungarn. Wir sind immer aufs Dorf gefahren und wir hatten natürlich Hühner und Truthähne. Meine Oma hat immer die Truthähne geärgert. Die haben ja so ein Hautlappen oben am Schnabel, ne? Und da hat sie die immer gepackt und dann wurden die immer ganz wütend. Meine Tante hat dann die Hühner geschlachtet und ich fand immer faszinierend, dass die Hühner, obwohl sie geköpft waren, immer noch rumgelaufen sind. Aber irgendwie hatten die ein pragmatisches Verhältnis zu Tieren.
Das ist natürlich sowas und das haben wir so langsam, glaube ich, verloren. Wir haben mit den Tieren und auch mit der Tod allgemein vorher ganz anders zusammengelebt. Und das fasziniert mich teilweise auch an, ja, Tieren gehen ganz anders mit diesen Sachen um. Die sind sich auch nicht so bewusst von Sterblichkeit. Ich glaube, die entdecken das nur, wenn es so weit kommt. Aber das ist eine ganz andere Art, worauf man das Leben anguckt. Und jetzt versuchen wir allen so ein bisschen zwingend im Moment zu sein, aber für ein Tier ist das ein ganz natürlicher Zustand. Die sind immer ins Moment, glaube ich. Und das ist auch schön, das zu sehen.
Lebst du mit Tieren?
Ich habe eigentlich immer mit Tieren gelebt. Also ich hatte als Kind ein ganz dichtes Verhältnis zum Pferd, wie das so oft geht. Aber das war mit einmal auch Schluss. Wenn das Pferd gestorben hat, habe ich auch gleich aufgehört zu reiten. Ich konnte mich nicht an anderes gewöhnen. Das war sehr komisch. Danach habe ich mich entschieden, dass Motorräder vielleicht leichter waren, weil man sich da leichter verabschieden kann. Aber wenn ich irgendwann alt genug bin, um auf einem Platz zu sein, dann hatte ich sehr gerne wieder Tiere zu Hause. Das bringt eine Art von Ruhe, die ich sehr mag.
So, jetzt sind wir hier am Giraffenhaus schon gelandet. Also wir nähern uns dem Kontinent Afrika schon ein bisschen tiermäßig. Wollen wir mal reingehen?
Ja, gleich gibt es auch wieder ein ganz, eine Art von Mosaik.
Genau, also hier bei dem Eingang zum Giraffenhaus gibt es ein Mosaik. Darauf sieht man einen Reiter mit einem Speer, der Antilopen jagt. Also wir sind hier voll bei unserem Thema, nämlich Jagd.
Anscheinend.
Ich mag Giraffen, weil die so elegant sind. Sie haben so einen hohen Hals. Das verleiht ihnen so was Elegantes. Und ich finde, die haben ganz sanfte Augen. Ah, hier wird es auch gleich ein bisschen wärmer. Mal schauen.
Es gibt einen sehr witzigen Comedy-Act, warum der Giraffe das schwulste Tier aller Tieren ist. Und das hat auch mit diesen Augen zu tun und mit wie die so laufen.
Und mit den Hörnern, also die Höhe, diese kleinen lustigen Hörner. Aha, gut, also hier gibt es Gazellen. Und hier müsste theoretisch eine Giraffe sein.
Die kann sich doch nicht so leicht verstecken.
Na, die sind wahrscheinlich draußen. Aha, das Schild informiert uns darüber, dass die Rotschildgiraffe Karate kann. Was ist dein Lieblingstier?
Der Okapi.
Der Okapi, aha, ja. Deswegen wolltest du dahin. Warum der?
Er sieht so aus, als hätte jemand ausprobiert, was man so machen kann. Ausvergrößern, verkleinern, schmaler, höher, breiter und es passt eigentlich alles nicht zusammen. Mhm. Aber trotzdem ist er eigentlich schrecklich süß. Und er sieht aus wie ein Experiment. Das finde ich so schön dran. Hat auch kaum Verwandtschaft, kommt aus Kongo, womit wir als Belgier natürlich auch was haben, lebt nur dort.
Du hast es jetzt schon angesprochen, Belgien und Kongo, Kolonialgeschichte. Da würde mich mal interessieren, es sind ja wirklich ganz, ganz schreckliche Dinge passiert im Kongo. Also diese Geschichten, dass die Soldaten, damit sie nachweisen konnten, dass sie die Patronen wirklich nur zum Töten benutzt haben, als Beweis sozusagen die rechte Hand von den Getöteten abgeschlagen haben. Und so liefen dann sehr viele Leute mit verstümmelten Armen herum. Die Auseinandersetzung mit dieser Art von Geschichte in Belgien, wie weit ist sie?
Es ist natürlich so, keine einzige Kolonialgeschichte ist schön. Die belgische ist mit Sicherheit sehr unschön. Aber wir sind seit langer damit beschäftigt, uns damit auseinanderzusetzen. Und das ist zumindest gut. Es gibt ganz viele Diskussionen, ob man die Statuen von der König noch behalten kann, ob man den Straßen einen anderen Namen geben soll.
Leopold II., ja. Ne?
Wie wir damit umgehen sollen. Es hat sich geändert, aber wir sind noch längst nicht, wo wir hin mussten, glaube ich. Wenn ich klein war oder wenn ich in die Schule war, dann hat man die ganze Kolonialgeschichte abgeraffelt in 2 Stunden. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also da wird jetzt auf eine ganz andere Art darüber geredet. Man verhaltet sich auch anders zur Kolonialliteratur und diese Sachen. Komischerweise frage ich mich in Deutschland mit Namibien, ist das hier später gekommen, dass man darüber nachdenkt?
Also es ist jetzt ein Thema, es ist auch ein Thema sozusagen Beutekunst. Ja, es gibt auch Diskussionen um Straßennamen, sowas. Das spielt natürlich eine Rolle. Da sind sie. Die Giraffen stehen in der Sonne.
Das sind doch eigentlich sehr schöne Tiere, oder? Das wirkt wie eine Statue, die da steht.
Naja, jedenfalls haben sie einen ziemlichen Überblick.
Ich bin sehr froh, dass ich mal eine sehe, die so ganz ruhig steht, weil während ich am Schreiben war, habe ich mir natürlich ganz viele Videos angeschaut, weil die alle getötet werden. Und das ist viel unschöner, sich das anzuschauen. Sicher so eine Giraffe, wenn das zusammenbricht, weil das so hoch ist und so ganz runterfällt, das sieht sehr, sehr traurig aus.
Weil du es schon erwähnst, als du geschrieben hast, ich habe gelesen, du warst selber nie in Afrika, obwohl du viel gereist bist. Motorrad hast du schon erwähnt, du warst ja Überall auf der Welt, nur nicht in Afrika. Warum eigentlich nicht?
Ich habe längere Motorradreise gemacht und es gibt natürlich die berühmte Nord-Süd-Durchquerung von Afrika. Aber politisch ist Afrika in letzter Zeit immer instabiler und es gibt kaum noch eine Route, die relativ risikolos gefahren werden kann. Ich bin davon überzeugt, dass die Mehrheit von Menschen in der Welt eigentlich gut ist und dass es meistens keine Probleme gibt. Aber es gibt Länder, wo man denkt, das Risiko ist hier zu hoch und dann will ich es auch nicht suchen. Aber irgendwann wollte ich sehr gerne gehen und bevor ich mit Schreiben angefangen hat, hatte ich mich eigentlich entschieden, jetzt ist der Moment, dieses Mal mache ich meine Recherche mal vor Ort, obwohl ich das meistens nicht tue. Und dann kam Corona und war es Schluss mit diesem Wunsch. Also vielleicht kann ich jetzt mal gehen und schauen, wie es eigentlich dann so im Echt aussieht. Aber ich denke, es ist nicht zwingend so, dass man einen besseren Blick hat, wenn man vor Ort geht, weil man doch immer sich selbst wieder mitnimmt, mit aller Vorurteile und mit seiner Stimmung. Ah, wir sehen Elefanten.
Ja, genau. Die sind offensichtlich die heimlichen Stars hier. Ne? Sind sehr beliebt beim Publikum. Vor uns stehen sehr viele Menschen, die die Elefanten besichtigen. Und die gehören ja auch zu den Big Five, oder?
Ja, das ist einer von der Big Five. Also es gibt da Elefanten, das Nashorn, der Kaffergruffel, der Löwen und das Geopard. Ich habe Elefanten auch mal im Wild begegnet. Wir waren mit Motorrad in Indien, also es waren indische Elefanten. Und plötzlich haben wir ein ganz kleines Baby-Elefant stehen gesehen. Sieht natürlich süß aus. Also man bleibt stehen und denkt, oh, kuschelig, kleinen Elefant. Und es hat wirklich ein paar Minuten gedauert, bis wir uns realisiert haben, warte mal, dann ist Mama auch hier irgendwo. Und unglücklicherweise stehen wir zwischen diese zwei. Also das war da kurz knapp, da wegzukommen. Und man denkt gar nicht drüber nach. Wir sind das so nicht mehr gewöhnt, uns zu wilde Tieren zu verhalten. Man sieht das ja auch mit, was jetzt passiert, mit so wilde Bären und die Wölfe, die wieder zurückkommen. Wir haben kein Verhältnis mehr dazu, wie man damit umgehen soll.
Okay, also hier wird jetzt gerade erklärt, der Unterschied zwischen den verschiedenen Elefantenarten. Die lassen das ja mit sich machen. Ich finde lustig, dass die oben so ein bisschen ausgedünnte Haare auf dem Kopf haben, so wie ältere Buchhalter. Was für ein Verhältnis hast du zur Jagd?
Also auf jeden Fall in diesem Buch wollte ich es so haben, dass es offen war und klar war, dass es Vor- und Nachteile von Jagd gibt. Weil wir haben immer ein ganz schlechtes Bild von Jagd. Auch da fängt schon an mit Zeichentrickfilms. In Bugs Bunny ist der Jäger der Schlechte. Bei Rotkäppchen ist der Jäger der Gute. Und irgendwo dazwischen haben wir uns eine eigene Meinung gegründet. Aber die meisten, sicher junge Menschen, sind irgendwo gegen Jagd. Und man denkt auch immer, ja, das sind sehr tierunfreundliche Sachen. Während meiner Recherche ist es mir klar geworden, dass auch da eigentlich viel mehr Grautonen gibt. Ich komme nicht aus einer Familie von Jägern, also ich wusste nichts davon. Aber ich habe mit sehr vielen Jägern geredet und es ist mir ziemlich schnell klar geworden, dass quasi alle Jäger eine ganz aufrechte Liebe von Natur haben und ein ganz natürliches Verhältnis dazu. Und dass es natürlich auch so ist, ich war mit Guillermo Arriaga, das ist ein Drehbuchschreiber und ein Autor unterwegs und er jagt. Und wir hatten zusammen ein Gespräch mit ganz vielen Studenten. Die sind natürlich alle Anti-Jagd. Und dann hat er gesagt, ja, schau mal hier, wenn ich 4 Stunden lang irgendwo in die Wüste liege und ich schieße mich einen Truthahn oder so und ich esse den vollends von Schnabel bis Poten, dann hat er ein ganz glückliches Leben in der Wüste und die letzten 3 Minuten geht schief. Wenn ihr irgendwo ein Huhn aus dem Supermarkt isst, dann hat er ein ganz schlimmes Leben und vielleicht in die letzten 2 Minuten ist es endlich vorbei. Und so kann man es auch sehen.
Ja, es ist ja letztlich auch ein Eingriff, so argumentieren ja Jäger oft, wenn es zu viele von einer Art gibt, greifen sie etwas ein, um sozusagen das Gesamtsystem zu schützen. Jedenfalls sind wir schon fast bei den Nashörnern. Also bei den Five, von den Big Five. Ah, da sieht man schon die Skulptur, ein Nashorn.
Schaut wie immer ein bisschen böse.
Ja, also vor Nashörnern habe ich auch Respekt, muss ich sagen. Und ich finde, das wäre jetzt mal ein schönes Foto wert.
ich schaue mich, während ich schreibe, gerne die Sachen an, weil das irgendwo das Visuelle mich immer hilft, darüber zu schreiben. Also Nashorn, wenn man es ganz nah und ganz lang anschaut, das sind wirklich komische Tiere. Das sieht aus wie eine Art von uralte, dinosaurierartige Spezies und die haben ganz kleine und sehr flauschige Ohren. Also man hat das ganze Tier, alles sieht hart aus, das ist wie Schellen, die Haut. Und dann plötzlich gibt es so die kleinen, kleinen Öhrchen. Das fand ich wirklich außergewöhnlich.
Ah, da ist das Nashorn.
Ja, schau, das ist doch nicht von dieser Welt, wie das aussieht. Er versteckt sich jetzt ein bisschen, aber da kommt er wieder.
Wahnsinn.
Aber schön sind sie. Es gibt ein ganz bekanntes Bild von Dora, wo so ein Nashorn gezeichnet ist. Und da sieht auch so brutal aus, aber diesen, ich finde es spektakuläre Tier.
Ich finde die ja erstaunlich schnell. Die sehen immer so tonnenschwer und behäbig aus. Aber ich glaube, in der freien Wildbahn.
Nee, die sind riesenschnell.
Die sind wahnsinnig schnell. Ne?
Also ich musste irgendwann auch eine Szene schreiben, wo zwei Nashörner sich miteinander streiten. Und ich habe lang gesucht, bis ich so ein Video gefunden habe, wo das wirklich passiert. Und wie die so, das ist wie Boxer auf Hochgeschwindigkeit, wie die einander umkreisen und anstoßen und wie schnell das alles geht, das sieht wirklich spektakulär aus. Und ich habe auch ganz viele Bücher gelesen von Berufsjägern, die in Kolonialzeiten beruflich unterwegs waren. Und G.A. Hunter, die in meinem Buch auch immer wieder zurückkommt, der hat ganz viele Nashorn erlegt. Er findet es selber auch schade, weil er mag die Tiere eigentlich sehr und er ist auch sehr davon beeindruckt. Und er hat irgendwo so eine Szene, wo er erklärt, wie er sitzt in seinem Jeep und er wird von dieses Tier angegriffen und versucht wegzukommen und wie schnell die sind und wie unmöglich es war, da irgendwo ohne Probleme wegzufahren. Und so sieht es hier gar nicht aus. Also er läuft hier so ein bisschen gemütlich rum, aber im Echt sind die, wenn die mal böse sind, sehr schnell bei dir, glaube ich.
Hunter White, der Protagonist in deinem Buch, der hat ja sowas wie so eine Art Ehrbegriff, ne? In der Beziehung zu seiner Beute. Also die soll auch eine Chance haben. Das hat mich an Stierkampf erinnert.
Ja, obwohl es bei Stierkampfen eigentlich sehr selten vorkommt, dass der Stier mal gewinnt. Aber er hat meistens die Chance, der Torero zu verletzen. Ganz ehrlich, ein Kampf ist es auch nicht immer, weil bevor der Torero oder der Matador kommt, kommen noch ein paar andere.
Und die Picadores?
Ja, der Stier ist ganz müde, bevor es anfängt. Aber das Prinzip ist teilweise gleich. Aber Hunter White findet Stierkämpfe zum Beispiel komplett unmöglich, weil er findet, dass so das ritualistische Todfoltern von einem Tier nicht so seins ist. Er glaubt, man muss es mit einem sauberen Schuss irgendwo toten und das Tier so wenig wie möglich quälen. Aber er will auch zum Beispiel keine Giraffen erschießen, weil er denkt, ja, das ist ein unehrlicher Kampf, die sind für mich nicht gefährlich. Vielleicht unterschätzt die Giraffen ein bisschen. Aber das hat für Hunter White, glaube ich, ziemlich damit zu tun, dass er seine Männlichkeit darstellen will und seine physische Kraft irgendwo zeigen und zeigen will, guck mal, ich gehe einen Kampf an mit einem Tier, das größer und gefährlicher ist, deshalb bin ich ein echter Mann.
Also die Gefahr, der Kick, das ist das, was ihn motiviert. Aber es ist ja auch letztlich, ja, wenn man so will, ein Ausdruck von kapitalistischer Perversion, ne? Also dieses Trophäensammeln.
Was irgendwo natürlich da hinten steckt, weil er denkt natürlich, ja, ich mache hier was ganz Altes, ich bin Teil von etwas anderes, das hier ist echt und mein anderes Leben, das ich habe, wenn ich in Wall Street bin, das ist das virtuelle Leben. Aber teilweise ist das Prinzip gleich. Er denkt natürlich, ich kann mich alles kaufen. Ich bin ein weißer Mann, ich habe eine Menge Geld, ich gehe nach Afrika, ich zahle und mir kann hier nichts passieren. Ich bin alles und jeden und eigentlich auch das System überlegen, solange ich zahle, passiert mir nichts. Und wenn das dann irgendwann schief geht, dann finde ich es interessant, weil dann stürzt eigentlich sein ganzes Weltbild zusammen. Es ist nicht nur diesen Jagd, der schief geht, es ist das ganze westliche Denken eigentlich von dieser Überlegenheit, das plötzlich nicht mehr funktioniert. Wenn er da in den Dschungel hineinläuft und sich realisiert, warte mal, Gewehr hin oder her, ohne diesen Jungen, die mich begleitet, habe ich hier keine Chance, lange als 3 Stunden zu leben. Und das finde ich sehr spannend.
Ich fand das Buch sehr verstörend an dem Punkt, wo es ja um Menschenjagd geht. Er selbst findet das ja auch erstmal verstörend, gewinnt aber er findet ja dann Gefallen an dieser Idee, den Wilderer, der ihm seinen Nashornabschuss versaut hat, dann zu jagen. Und der Deal mit seinem Freund Van Heeren, der das organisiert hat, ist ja so eine Art pervertierte Reservat-Idee. Ne? Also einer wird rausgenommen aus der Gruppe als Beute und ein anderer darf dafür in den USA studieren. Das ist der Preis und sie dürfen auf diesem Gebiet leben. Wie bist du auf diese Idee gekommen, diesen Reservat-Gedanken einfach mal ad absurdum zu führen?
Ich habe es eigentlich nicht erfunden, das ist das Schlimmste. Also ich habe irgendwann einen Zeitungsartikel über Botswana gelesen, wo eine Gruppe von San, also ein einheimisches Volk, aus seinem Lebgebiet vertrieben wurde, zwei Generationen vorher irgendwo umgesiedelt wird und in eine Stadt untergebracht, wo die natürlich ganz in Armut gefallen sind. Und dann stand da geschrieben, jetzt werden sie reintegriert in ihren originalen Revier, weil sie da helfen konnten, das ökologische Gleichgewicht wieder darzustellen. Und dann habe ich gedacht, warte mal, wenn wir Worte benutzen wie Revier, ökologisches Gleichgewicht, reintegrieren, normalerweise reden wir so über Wölfe oder Bären, wenn wir über Menschen reden mit dem gleichen Wortschatz wie über Tiere, ja, dann kann man das eigentlich krass weiterdenken und sagen, gut, Trophäenjagd ist eine Art von Tierschutz, also das hilft, die Tiere zu schützen. Gut, Menschenjagd ist eine Art von Entwicklungshilfe. Und das ist natürlich krass durchgedacht, aber irgendwo steckt das schön in dieses Vokabular rein. Enthusiasmus.
Ja. Hast du selber mal ein Tier getötet?
Nee, ich bin ganz schlecht damit. Ich bin eigentlich die Art von Person, die die Mücken raustragt und sie draußen wieder frei fliegen lässt. Aber ich kann mich auch vorstellen, dass dieses Verhältnis ganz anders ist, wenn man irgendwo näher an Natur lebt. Ich bin sehr gern in Bergen unterwegs und ich bin auch sehr oft so lang und weit wandern. Und es gibt auch Freunde von mir, die dann immer wieder angeln. Und ich kann verstehen, dass das eigentlich ein ganz natürlicher Umgang mit der Sache ist, dass man denkt, ja, heute Abend brauche ich mal etwas zu essen. Ich muss mich einfach einen Fisch fangen, töten und aufessen. Und das ist, glaube ich, auch komplett normale Handlung dann.
Also ich kann mich erinnern, ich habe einmal ein Tier getötet und das war ein Fisch. Es war ein ganz seltsames Gefühl. Jetzt überschreite ich hier eine ganz deutliche Grenze.
Weil man entscheidet über das Leben von etwas anders. Also ich erinnere mich, in die Biologieklasse mussten wir auch mal so, ich glaube, wir haben eine Muschel gemacht und eine Taube. Die Muschel mussten wir selber töten, die Taube, wenn wir die gekriegt haben, waren die noch warm. Das war auch beim Schreiben, ich wollte ein Buch schreiben, wo man das sehen, riechen und fühlen konnte, weil das ist sehr leicht zu tun, wenn es sehr abstrakt ist. Ja. Das gilt für Tiere, das gilt auch für Menschen. Ich glaube, wenn wir allen unseren eigenen Essen töten mussten, dann war mindestens die Hälfte von Menschen Vegetarier. Die kriegen es nicht hin.
Jetzt sind wir im Flusspferdhaus und hier ist gerade eins unter Wasser an uns vorbeigeschwommen. Und ich finde immer so schön, die sehen unter Wasser so elegant aus. Die tänzeln so schwerelos irgendwie, ne? Wie auf dem Mond.
Ja, die sind da natürlich viel leichter und ich glaube, die genießen das wirklich, dass sie nicht mal das ganze Körpergewicht mitschleppen müssen, aber so ein bisschen rumfließen können.
Ich habe dein Buch dabei. Ich würde ganz gerne von dir eine kleine Lesestelle haben. Mhm. Ja?
Müssen wir es irgendwo draußen machen, weil ich habe keine Lesebrille dabei und sonst wird es, glaube ich, eine komische Fremdsprache.
Apropos Fremdsprache, du hast in 2 Jahren Deutsch gelernt.
Fantastisch.
Ich wollte es irgendwo unbedingt ausprobieren. Wir sind in Belgien theoretisch dreisprachig. Also wir haben 3 Landessprachen, Deutsch ist einer davon. Aber wenn man in die Schule zu viel Mathematik hat, dann kriegt man kein Deutsch mehr. Also ich habe in die Schule nie Deutsch gelernt und dachte, das kann ich dann jetzt mal versuchen. Mhm. Und habe mich jede Woche ganz brav Tatort angeschaut. Das hat mir weit gebracht.
Echt? Da lernt man Deutsch?
Anscheinend schon. Der Vokabular ist ein bisschen eingeschränkt. Also mit Mord geht es ganz gut. Andere Themen sind schwieriger. Aber danach gab es vom Goethe-Institut einen ganz guten Internetkurs. Also eigentlich habe ich es mehr oder weniger hingekriegt. Aber ich bin ja auch ganz viel unterwegs in Deutschland, weil wir für den Oper mit vielen deutschen Musikensemblen zusammenarbeiten. Und dann kriegt man es natürlich mit. Und was, denke ich, es auch leichter macht, ist, dass wir in Belgien alles untertiteln und dass man all diese Sprachen eigentlich sehr oft im Fernseher hört. Also passiv kriegt man das eigentlich schon als Kind mit.
Weil du Oper erwähnst, du schreibst ja auch Libretti. Du sprichst jetzt mit einem bekennenden Opernhasser. Ich verstehe überhaupt nicht, was Oper attraktiv macht. Kannst du mir das erklären?
Ja, es gibt zwei Sachen, warum ich es so total lieb. Und das erste ist, es hat mit Realismus total nichts zu tun. Man kann einfach sagen, ich habe eine schwere Lungenkrankheit, woran ich bald sterbe, und noch 3 Stunden singen. Das ist doch wunderschön. Das kriegt man in einem Buch nie hin. Dann sagt jeden Leser, das glaube ich dir nicht. Und das andere ist, meine Mutter hat mich immer mitgenommen, wenn ich so ganz klein war, noch zum Oper. Ich war 4 oder 5, wenn es angefangen hat. Und das war natürlich allen auf Italienisch, auf Deutsch, auf Gott weiß welche Fremdsprache. Ich habe nichts davon verstanden, von den Geschichten und warum es ging. Aber die Emotionen sind so ausvergrößert, dass es mir eigentlich doch immer klar war, wer verletzt war, wer der Bösewicht war, was passiert hat. Und wenn man sich einfach durch diese Emotionen mitnehmen lässt und nicht versucht, daraus eine realistische Geschichte zu bilden, dann ist das wunderschön.
Also so eine Art magischer Realismus.
Ja. Also ich glaube, es gibt dafür auch Lebensphasen, womit man nichts mit Oper kann. Und das ist für jeden unterschiedlich. Der englischen Schriftsteller Julian Barnes hat immer Oper gehasst. Und seine Frau hat es geliebt. Und er hat es wirklich nie gemocht. Und dann irgendwann ist seine Frau verstorben, relativ früh. Und weil er keinen Trost fand, ist er in der Oper gegangen und hat dann gesagt, plötzlich hat's mich berührt, weil es in die Phase von meinem Leben so ausvergrößert und doch irgendwo theatralisch eingeschränkt genau das Richtige für mich war. Also ich glaube, irgendwann läuft es vielleicht noch über deinen Weg auch, dass du mal Oper magst.
Also meine Frau hasst Opern auch.
Kann zusammengehen.
Das ist ein Punkt. Okay, was magst du lesen?
Ich suche mal, soll ich eine kleine Nashornstelle suchen,
ja,
wenn wir im Zoo sind? Also wir stehen irgendwo, Hunter hat zum ersten Mal sein Nashorn gesehen. Er wollte eigentlich schießen, aber plötzlich taucht ein zweites Männchen auf. Mit 3 Schritten steht es zwischen ihm und seiner Beute, schnaufend und brummend. Fassungslos lässt Hunter das Gewehr sinken. Selbst wenn das andere Nashorn das Feld räumt, kann er keinen Schuss riskieren. Der Knall könnte es erschrecken. Und wenn es angreift, was es, nervös wie es ist, zweifellos tun würde, bliebe ihm nichts anderes übrig, als es auch zu erschießen. Er hat seine Chance vertan. Verzweifelt blickt er sich zu Van Heeren um, der gelassen mit seinen Schultern zuckt. So ist das mit dem Jagen. Man bekommt oft die besten Chancen, wenn man sie nicht nutzen kann. Roosevelt? Nein, Hunter, der andere. Komm, wir gehen. Ohne eine Antwort abzuwarten, verschwindet er im Gebüsch. Zögerlich blickt Hunter zu den Nashörnern. Sein Instinkt protestiert vehement dagegen, die Beute, die sich in Schussdistanz befindet, entkommen zu lassen. Die beiden Kolosse stehen jetzt dicht beieinander. Das junge Männchen hat sich seinen Rivalen bis auf 2 Meter genähert und wühlt herausfordernd mit dem Horn im Sand. Hunters Nashorn hat seine Mahlzeit unterbrochen und lässt die Ohren unruhig kreisen. Langsam dreht es sich zu seinen Herausforderer um, unentschlossen, ob es ihn ignorieren oder in seine Schranken weisen soll. Kurz bleiben beide Tiere stehen, fast Nase an Nase. Dann täuscht das junge Tier einen Angriff an, was der alte Bulle komplett ignoriert. Das junge Männchen, wegen der Gleichgültigkeit beleidigt, mit der seine Provokation begegnet wird, hat nicht vor, es dabei zu belassen und stürmt mit dem Kopf voran auf die Schulter des anderen zu. Geschmeidig weicht das ältere Tier aus, sodass der Provokateur ins Leere stößt und trabt dann gemächlich ein ganzes Stück weg auf die andere Seite der Lichtung. Und dann geht ein Streit richtig los, weil der andere lässt es nicht dabei.
Altes weißes Nashorn. Danke. Wir empfehlen uns ja immer auch ein paar Bücher und ich dachte mir, zum Thema Natur könnte das hier passen. Das lese ich gerade. Ida Turpeinen ist eine finnische Autorin und sie schreibt über eine Expedition nach Kamtschatka.
Die, oder wollte ich immer mal hin.
Na siehste, dann wird dir das Buch gefallen. Es geht um einen deutschstämmigen Naturforscher, der auf dieser Expedition mit dem dänischen Kapitän Bering, nach dem ist ja auch eine Insel benannt, weil er dort stirbt und so weiter. Er ist unterwegs und er entdeckt quasi als erster, der überhaupt dieses Tier mal sieht, die Stellersche, so heißt er, Seekuh. Und ist fasziniert von dieser Seekuh und unterwegs kartografiert er quasi immer die Pflanzen und die Tiere und man erfährt einiges über Arroganz. Also die Seeleute, dieser Bering, als sie erstmal nach Alaska fahren, ignorieren seine Berechnung. Er hat nämlich den Kurs eigentlich richtig berechnet, aber sie sagen nein, er hat keine Ahnung und er will auf eine Insel, um dort die Tiere und Pflanzen zu kartieren. Und sie sagen, nein, wir holen hier nur Wasser und ähnliches mehr. Im Moment erleben wir ja gerade ja, so eine Art Wissenschaftsfeindlichkeit, ne? Wo gefühlte Wahrheiten mehr als Wissenschaft zählen und Wissenschaftler als Elite verunglimpft werden. Gegen die da oben geht's. Also ich finde, das passt ganz gut in diese Zeit und sie beschreibt diese Expedition und es macht großen Spaß, das zu lesen.
Ja, klingt sehr spannend. Also es ist auch eine ganz krassen Gegend. Also da läuft man auch nicht so ruhig rum. Das ist wirklich Wildnis.
Ja.
Und das muss es sicher gewesen sein, wann die da vorbeigekommen sind, weil das waren noch komplett andere Zeiten. Und dann konnte man da nicht so kurz auf den Wifi checken, wie man wieder runterläuft.
Ja, also das wäre meine Empfehlung. Hast du eine?
Es gibt eine belgische Schriftstellerin, kannst vielleicht die Verlage weitergeben, Lara Taverna, die hat gerade ein Buch geschrieben über ihren Bruder, der verschwunden ist. Das Buch heißt Wolf auf Niederländisch und ich glaube, das verdient unbedingt eine Übersetzung.
Als du jetzt dieses Buch geschrieben hast, Trophäe, wie bist du daran gegangen? Du hast gesagt, du hast viel im Internet recherchiert, ne?
Ich bin mit Recherchieren eigentlich ziemlich obsessiv. Also ich bin 2-3 Jahre damit beschäftigt, alle Recherchen vom Buch zu machen, weil ich meine Geschichten sehr oft psychologisch so krass sind oder so große Schritte von Leserfragen, dass ich will, dass alle anderen Details irgendwo stimmen, weil es dann leichter ist, diese Schritte mitzunehmen. Deshalb suche ich wirklich alles aus. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwo schreibe, er liegt am Lagerfeuer und er hört da ein kleines Nagetier, das durch das Gras schleicht. Wie klingt das dann? Und klingt das genauso, wenn das ein ganz kleines ist? Oder klingt das wieder anders, wenn es ein größeres ist? Und das sind natürlich Sachen, die man schwer recherchieren kann. Aber zum Glück gibt es Menschen, die die meist komische Sachen auf YouTube hochladen. Und man kann sich diese Savannengeräusche bei Nacht einfach anhören. Das ist wunderschön. Manchmal ist es auch so, dass das Recherchieren die Lösung ist von einer Szene, wo man nicht rauskommt. Irgendwo in diesem Buch gibt es eine Szene, Hunter hat noch 2 Kugeln, weil er hat nur 2, dann muss er wieder laden. Es gibt 3 Löwen und das ist ein Riesenproblem. Aber es gibt auch Hyänen, weil anscheinend kommen die sehr oft zusammen, weil die natürlich das gleiche Geruch irgendwo verfolgen. Und weil ich dann auf dem Internet geschaut habe, weil ich gedacht habe, ja, Löwen und Hyänen, wie verhalten die sich eigentlich zueinander? Greifen die einander an oder nicht? Wer fängt an? Wie läuft das so? Hat diese Recherche eigentlich eine Lösung aus dieser Szene ergeben? Und konnte Hunter da lebendig wegkommen? Das war auch interessant. Aber man muss auch wissen, wann muss ich hier aufhören und wann ist eigentlich das immer weiter recherchieren nur da, weil ich noch nicht mit Schreiben anfangen will. Und das Schreiben selber ist bei mir meistens das leichtere Teil, weil irgendwo die ganze Geschichte wie ein Film in meinem Kopf steckt und ich kann die einfach anschauen und dann mit Schreiben anfangen. Und wenn ich irgendwo blockiert bin, dann kann ich es einfach wieder abspielen und denken, ah ja, das passiert und wir sehen es so aus diesem Winkel. Und das geht dann relativ einfach und danach kommen die Korrekturen und das finde ich wirklich fürchterlich. Ich hasse es, aber es ist eine Phase, die man machen muss.
Du sagst Film, das ist ein Stichwort. Ich habe beim Lesen gedacht, ja, das eignet sich sicher verdammt gut für eine Verfilmung. Hast du darüber schon nachgedacht oder gibt es gar schon Verhandlungen?
Es hat eigentlich andersrum angefangen. Ich hatte gedacht am Anfang, ich muss diese Geschichte als Drehbuch schreiben. Aber ich kenne mich genug mit Filmen aus, um zu wissen, dass man dann eigentlich 5 Jahre Geld sucht und eigentlich nicht wirklich mit Schreiben anfängt und dass Film auch ganz viele Kompromisse mitbringt, weil so viel Geld in diesem Business drin ist, dass sehr oft jemand sagt, ja, das ist zu krass, können wir das nicht ein bisschen ändern, wäre doch schön, wenn es anders ausging, ja, das Ende ist vielleicht nicht ideal. Also ich habe gedacht, ich schreibe mal zuerst den Roman, dann haben wir zumindest die Geschichte und können nachdem über einen Film reden. Und wir reden eigentlich, seit das Buch in Belgien rausgekommen ist, also 2020, ständig mit Produzenten, Regisseure, Drehbuchschreiber über diesen Film und ich glaube, wir sind jetzt im Moment endlich ungefähr so weit, dass es irgendwann ganz konkret wird.
Und wie ist das, wenn so ein Buch in der Welt ist? In Belgien seit 2020, hier jetzt seit 2024 auf dem deutschen Markt, wurde ja groß gefeiert in den Feuilletons als verstörendes, aber auch tolles Buch, würde ich auch so unterschreiben. Wie ist es, wenn so ein Projekt dann abgeschlossen ist? Was macht das dann mit dir?
Das ist immer eine ganz komische Phase, weil man braucht eigentlich mindestens ein Jahr, um in ein Buch reinzukommen, bevor man wirklich anfängt. Aber was man immer wieder vergisst, ist, dass man auch mindestens ein halbes Jahr braucht, um aus dem Buch wieder rauszukommen, weil man so tief in diese Welt eintaucht. Ich dachte, wenn ich mit Schreiben angefangen habe, immer, dass ich faul bin, weil ich zwischen zwei Projekten eigentlich immer so ein Jahr nicht echt was mache und auch noch nicht mit was Neues anfange. Aber es geht eigentlich nicht. Man muss das irgendwo selber verkörpern, weil man hat diese Figuren so nah an sich genommen, dass man die auch wieder los wird. Das ist wie eine Trennung. Und dafür ist die Phase eigentlich wichtig, dass man das Buch am Publikum schenkt, dass man darüber reden kann, dass die Fragen kommen. Das ist interessant, weil man dann als Autor einen anderen Abstand zu diesem Buch kriegt, weil man es auch von außen anschaut und mit Menschen darüber redet. Und deshalb mache ich auch so gerne Lesungen. Von mir ist das eigentlich ein Teil des Prozesses und das lernt mich auch wieder, was das Publikum in meinem Buch liest, weil ich dachte am Anfang auch, ich schreibe was und das Publikum liest das Gleiche. Das funktioniert komplett nicht so. Man sagt das ungern, weil es gibt so ein romantisches Bild von den Schriftstellern, aber das ist auch ein Beruf, wofür man Technik braucht und wofür man immer wieder lernen und weiterlernen kann. Und ich versuche eigentlich mit jedes Buch es einfach besser zu machen. Oder manchmal einen ganz großen Fehler zu begehen, weil ich was ausprobiere, was ich noch nicht probiert habe und keine Ahnung habe, ob es funktioniert oder nicht.
Was würdest du sagen, was war dein größter Fehler bisher? Wo gab es einen Scheitern?
Schwer zu sagen. Ich glaube, vielleicht im Oper, weil man da eine Zusammenarbeit macht mit Bild, Musik und Text, muss man wirklich lernen, wie man am besten diese drei Sachen zusammenbringt, dass man nicht dreimal das Gleiche erzählt. Weil dann wird das eigentlich einfach doof fürs Publikum. Die denken dann, ja, ich habe schon kapiert, muss mir nicht nochmal zeigen, was du schön geschrieben hast oder andersrum. Aber man darf auch irgendwo keine Löcher haben, weil dann kommt das Publikum nicht mehr mit. Und mit Romane war es so, man wird sich mehr und mehr bewusst von was man macht. Und jetzt ist es mir klar, ich brauche, bevor ich anfange, ein Thema, ein Plot und eine Form. Und wenn ich nicht die drei Faktoren kenne, kann ich am besten nicht anfangen. Ich habe mein Buch fertig geschrieben, das war wirklich quasi fertig, 190 Seiten, und mich dann realisiert, das funktioniert gar so nicht, weil der Form nicht stimmt. Das ist ein bisschen schade, weil da steckt ziemlich viel Zeit drin.
Trophäe ist ziemlich erfolgreich, ne?
Ja, das läuft sicher in Deutschland, hat es anscheinend einen Nerv getroffen, weil hier kommt es wirklich sehr, sehr gut an. Also wie das deutsche Publikum mit diesem Buch umgeht, das finde ich wirklich sehr schön, weil das hier eigentlich am meisten gelesen wird, wie ich es gemeint hat. Das ist natürlich ein spannender Roman, das hat was Thrillerartiges, aber das ist für mich zuerst ein Gedankenexperiment oder eine Art von Parabel, wo man krass durchdenkt über all diese ethischen Themen. Und so wird das hier auch gelesen. Und in jedem Lesekreis oder in jedes Publikum kommen auch Fragen, dass wirklich ein Gespräch losgeht.
Mich würde mal interessieren, hattest du auch schon Afrikaner im Publikum und wie reagieren die?
Die Reaktionen sind ziemlich unterschiedlich, aber weil man mit Menschen redet, die wirklich in Afrika leben. Ich hatte auch Kommentare von jemandem, die in so einem Safari-Park arbeitet, von Menschen, die tatsächlich in Namibien, in Botswana leben, in Südafrika leben. Und die allen sagen, ich kann hier viele Sachen wiedererkennen. Ich habe versucht, und das war ganz bewusst, nicht die Perspektive von den indigenen Jungs irgendwo einzufüllen, aber wirklich alles durch Hunters Augen zu sehen, weil es für mich eigentlich eine Kolonialkritik ist und eine Untersuchung von diesen White Gays. Ich denke, dass das der Grund ist, dass es meistens gut ankommt, weil ich irgendwo mich sehr nah dran gehalten habe, über dieses weiße Perspektiv zu schreiben. Mit ein paar von meinen Studenten, die afrikanische Wurzeln haben, hatte ich relativ krasse Diskussionen darüber. Das ist natürlich anders, weil die in Europa aufgewachsen sind. Die sind die Sachen auch wieder anders. Und sie haben dann meistens gesagt, ja, war das wirklich wieder notwendig, nochmal so ein Buch zu schreiben, wo afrikanische Menschen auf diese Art so schwer körperlich verletzt werden, weil das hat sich im Echten in die Geschichte so oft ergeben. Ich will das nicht nochmal lesen. Und am Anfang war die Diskussion richtig krass. Du darfst das nicht schreiben. Dann habe ich gesagt, nein, ich muss mich als Schriftsteller mit meiner eigenen Kolonialgeschichte auseinandersetzen können. Sonst kommen wir im Gespräch auch nicht weiter. Dann hatten wir jetzt dieses Gespräch auch nicht, wenn ich es nicht geschrieben hatte. Aber du musst es nicht lesen. Das ist eine andere Sache. Und man kann auch eine Antwort schreiben. Wenn du Bock hast, schreib mich einen Roman. Leih meine Hauptfiguren aus. Ich finde das prima. Mach was komplett anderes damit. Das finde ich eine Art von Umgehen mit dieses Thema, das ich faszinierend finden würde. Oder nimm der Jungen, der ankommt in Amerika und schreib seine Geschichte, was damit weiter passiert. Weil das ist eine Geschichte, wovon ich denke, die kann ich vielleicht nicht schreiben. Das ist zu weit von mir weg. Und die Reaktionen sind auf der Art gemischt, aber wirklich negativ waren sie bisher noch nicht. Und das beruhigt mich. Auch nicht von Jäger. Das fand ich eigentlich auch wichtig. Ich wollte auch die Jäger nicht irgendwo verurteilen. Die meisten Jäger sagen mir, naja, Menschenjagd ist doch ein ganz anderes Ding, das würde ich nicht machen. Finde ich sehr beruhigend. Aber fühlen sich irgendwo mit Respekt geschildert oder so in diesem Buch. Oder sagen, ja gut, du hast wirklich darüber nachgedacht, was Jäger antreibt, wie die das erfahren. Es gibt ein relativ getraues Bild von Jagd. Und das ist mir auch wichtig. Es wäre viel einfacher von die ersten zwei Seiten Hunter zu verurteilen und zu sagen, er ist ein Bösewicht, aber dann ist das Buch viel weniger interessant.
Welche ist denn deine Lieblingsfigur in dem Buch?
Wie ich eigentlich gern mag, weil er der Einzige ist, wo es noch was zu lachen gibt, ist Jeans. Er ist der Chauffeur. Er ist ein Pragmatiker, er ist ein bisschen ein Schummler, er schummelt sich so durch. Er hat eigentlich meistens keine Meinung, aber kann so manchmal ganz trocken nachdenken über die Sachen und sagen, ja, Mr. White, jetzt ganz ehrlich, von Löwen ist doch vollends egal, ob es ein Wilderer oder ein Jäger ist, von wem er erschossen wird. Und das habe ich, glaube ich, beim Schreiben auch gebraucht, dass es so irgendwo eine Figur gibt, wo es ein bisschen Luft gibt, wo man mal atmen kann. Weil für den Rest sind die eigentlich alle entweder verletzt, traumatisiert, Täter, Opfer. Keine von diesen Figuren sind leicht und keine von diesen Figuren sind irgendwo ohne Sünde. Auch Hunters Frau nicht, weil es gibt kaum Frauen in diesem Buch. Ich habe sie einmal, weil ich das Bild so wilde, so ein bisschen Charlotte Rampling-artig auf einen Liegestuhl hingelegt. Aber selbst dann eine wirklich warme, sympathische Frau ist sie vielleicht auch nicht.
Er jagt ja für sie und bringt ihr die Trophäen. Also da ist ja wieder so ein altes Motiv, eigentlich ein archaisches Motiv. Der Höhlenmann geht raus und schleppt die Beute in die Höhle.
Und dann kann man sich fragen, ist das seine Initiative und denkt er, ich muss das machen? Oder hat sie das gefragt? Von welcher Seite kommt es? Ist es eine Spannung zwischen beiden? Wie verhalten die sich zueinander? Was passiert in den Kopf von diesen Frau, wenn am Ende von diesem Buch das Geschenk ankommt? Das natürlich ein fürchterliches Geschenk ist in diesem Fall, weil es nicht so ganz gut ausgeht wie geplant. Also irgendwo fand ich sie faszinierend, aber sie bleibt irgendwo so an der Rand von der Geschichte und man konnte sie auch nochmal hinterherlaufen.
Eine Sache interessiert mich noch, bist ja in einem Schriftstellerinnenkollektiv. Schreibt ihr auch zusammen oder schreibt jede für sich allein?
Wir schreiben nicht zusammen und was auch schön dran ist, ist, wir sind uns auch nicht über alles einig. Wir haben zusammen ein Manifest geschrieben, das ist das Einzige. Und das Manifest, wir wollten es auch polyphon haben. Also wir reflektieren über das gleiche Thema, Gendergleichheit in die Literatur, in die Kunst allgemein. Der Titel ist Optimistischen Wut. Und das sagt auch wieder ganz viel über das Kollektiv. Es gibt ein Teil von uns ist eher wütend, ein Teil ist eher optimistisch, aber das hält sich in Gleichgewicht. Und vielleicht, wenn es etwas gibt, das wir allen gemeinsam haben, dann ist, dass wir das nach wertschätzen, dass man mit mehreren Stimmen eigentlich eine Idee fordern kann.
Nämlich welche?
Dass wir doch noch relativ weit weg sind von einem Gleichgewicht in die Künsten. Also man denkt immer, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, jetzt muss mal gut sein. Und es kriegt dieser Tagen ganz viel Aufmerksamkeit, dass weniger Frauen in Museen hängen, dass weniger Frauen von symphonischer Orchester gespielt werden, dass weibliche Komponisten immer nur noch 3% von das Repertoire haben, auch mit Schriftsteller, dass es dann, dass sowieso weniger Frauen gibt, die ganze A-Kategorie von Schreiben irgendwo gelingen reinzukommen, dass wann es passiert, dass es meistens junge und schöne Frauen sind oder ganz, ganz alte, aber dass zwischen 30 und 60 doch irgendwo so eine dunkle Zone ist für Frauen. Das hat auch einen Namen, das heißt das Donut-Effekt. Und darüber sind wir es, glaube ich, einig. Und alle anderen Details, da hat man mehrere Stimmen.
Also mein Eindruck, das ist eine gefühlte Wahrheit, ist nicht statistisch belegt, aber mein Eindruck ist, dass gerade die Literaturszene extrem weiblich ist. Also in den Verlagen sind sehr viele Frauen, die entweder die Pressearbeit machen oder. Also da sind kaum Männer, finde ich. Man sieht sie dann wahrscheinlich wieder in den Führungspositionen. Aber auch auf den Büchertischen sehe ich sehr viele Autorinnen und weniger Autoren. Täuscht dieser Eindruck?
Es gibt dafür leider einen sehr traurigen Grund. Und das ist das Statusverlust von Literatur allgemein. Virginia Woolf hat darüber etwas ganz Interessantes geschrieben, weil sie hat sich mal gekümmert, um wie das Anfang 20. Jahrhundert lief. Und da hat sie zum Beispiel festgestellt, dass am Anfang Lyrik ganz viel Status hatte und nur die Männer Lyrik schreiben durften. Und die Frauen haben immer Romane geschrieben, weil Romane war so ein weniger interessantes Genre. Dann hat es sich verschoben. Plötzlich, wenn Geld drin war, haben die Männer angefangen, Romane zu schreiben. Poesie war nicht interessant und die Frauen haben plötzlich der Lyrik irgendwo gekriegt. Jetzt in diesem Moment, und das ist in der ganzen Welt so, ist Fiktion eigentlich weniger interessant als Non-Fiction. Und man sieht, dass Männer eigentlich jetzt mehr Non-Fiction schreiben. Und natürlich hat die Literatur gegenüber Fernsehen, Filmen, all diese Sachen, Musik, Popmusik mit Sicherheit auch wieder Status verloren. Die ganzen Kunsten haben eigentlich in unserer Welt Status verloren. Und deshalb sieht man jetzt mehr Frauen. Das ist auch so zum Beispiel mit Opernfestivals. Hat eine Intendantin eine ganz krasse Sache gesagt, hat gesagt, ja, weißt du, warum es jetzt so viel weibliche Intendanten gibt? Weil die Gehalte jetzt nur noch ein Drittel sind von was sie war. Apropos Themen. Meistens wäre es natürlich historisch so, dass Frauen über Themen geschrieben haben, die zu ihrem Alltag gehört haben. Und der Alltag war eingeschränkter, weil Frauen nicht arbeiten durften, nicht rausgehen durften, ins Haus waren. Also genauso wie mit Malerei, weil die keine Anatomie und Körperstudien machen durften, haben die auch meistens so Äpfel und Fische geschildert. Ein Kriegsroman hat mehr Status als ein Roman über Kinder und Haushalt. Das hat damit zu tun, dass Männer eigentlich immer entschieden haben, was in der Welt wichtig ist. Aber alles aus männlichen Perspektiven. Und da sieht man jetzt, glaube ich, dass Frauen versuchen, irgendwo diese Reviere auch endlich mal zu besetzen und zu sagen, wir können über alles schreiben und jetzt machen wir es auch. Zum Beispiel Kriegsgeschichte, nicht nur was passiert, wie spielt sich ab, gibt es einen Helden irgendwo, aber wie kommt es an, was passiert, zum Beispiel mit all diesen Frauen, die Opfer sind von diesen Kriegen. Das ist so ein Teil von der Geschichte, worüber die Männer kaum geschrieben haben. Und da sieht man wieder diesen unterschiedlichen Blick.
Könnten wir stundenlang drüber weiterreden. Danke dir.
Ja, Stefan, ich habe jetzt gelernt, du hast schon mal Tiere getötet. Mhm. Was nimmst du mit aus der Begegnung mit Chayas Rutas?
Also was mich wirklich umgehauen hat, die flämische Autorin hat in 2 Jahren mal ebenso Deutsch gelernt, damit sie Interviews auf Deutsch bestreiten kann. Das nenne ich Einsatz. Und so vielschichtig wie der Roman ist sie eben auch. Sie ist Dolmetscherin, Journalistin, sie schreibt auch Drehbücher, unterrichtet das auch, auch Opernlibretti, ist fast schon überall mit dem Motorrad herumgefahren. Wir haben uns auch über Kampfkunst unterhalten. Also eine interessante und grundsympathische Person.
Ja, das ging mir auch so. Ich bin ja auch schon mal begegnet. Im Frühjahr war ja Flandern und Niederlande, waren die Gastländer der Buchmesse. Und dieses Buch, Stefan, ist das vor allem für Jägerinnen und Jäger was oder für wen?
Ich glaube, das ist eigentlich für alle was. Aber wer uneingeschränkt an das Gute im Menschen glauben will, der ist hier ein bisschen falsch. Chaya Schouters führt uns durch menschliche Abgründe, über moralische Grenzen. Immer tun sich da neue Falltüren auf. Das allerdings in einer sinnlichen Sprache, so farbig erzählt, als wäre man selbst in Afrika auf Safari. Es fängt an wie eine Abenteuergeschichte über Großwildjagd und dann geht immer noch eine Tür auf und noch eine und dahinter ist ein Abgrund. Also brillant.
Klingt, als seist du auch total begeistert.
Ja, bin ich. Kennst du eigentlich Spiel mir das Lied vom Tod? Die Musik, ja. Mundharmonika, ja. Ennio Morricone, das quietschende Windrad, die Fliege im Pistolenlauf?
Na klar, soll ich es jetzt mal singen?
Ja, genau. Okay, reicht schon, danke. Also ist mein Lieblingswestern, meine Lieblingsfilmmusik und um diesen Soundtrack geht es auch in der Folge des Musikpodcasts Interpretationssache. Der kommt vom Saarländischen Rundfunk, dieser Podcast. Die Idee, immer eine Handvoll Versionen eines Stücks werden da vorgestellt und interpretiert. Wirklich toll gemacht. Dafür gibt es von mir den Hörbefehl.
Interpretationssache, das gibt es auch in der ARD-Audiothek, wie Orte und Worte. Das war Orte und Worte für heute. Ich bin Anne-Doro Krohn.
Und ich bin Stefan Oswald. Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Stefan Oswald. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.